Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu Tischlein Deck dich 124. Ich bin Simon am Mikrofon und ich kann nicht länger warten. Mir ist jetzt einfach heiß oder meine innere Podcast-Laune ist heiß gelaufen. Und das Barometer zeigt mir an, es ist wieder soweit. Und gut, deshalb hier keine weiteren Reflexionen, sondern kommen wir zum Punkt. Also, ich will einfach zerspalten werden. Von diesem Genießen, Genuss des Podcasts. Ja, gut, mit diesen einleitenden Worten kommen wir dann am besten schon zum Eigentlichen, nämlich zur Spaltung. Oh Gott, ja, ich war heute eben so aufgeregt, als ich von der Arbeit heimkam, wollte ich gleich hier ran ans Mikrofon, um wiederum diese Konkurrenten niederzumachen. Aber jetzt habe ich irgendwie gemerkt, nee, das macht auch irgendwie gar keinen Spaß mehr. Da vergeht einmal die Lust. Die sind ja auch so wehrlos. Daher, ja, lese ich hier am besten einen Text vor. Zur Frage, den anderen wehtun. Wie gut haben wir es eigentlich hier in Deutschland und haben wir unseren Staat, unsere Gesellschaft schon in den Boden gerammt? Oder können wir sagen, wir haben es noch besser als andere in anderen Ländern? Das ist eben immer wieder diese Frage des Biografischen. Man glaubt es hier so gut zu haben in Deutschland, weil es ja alles anzeigt. So viele Leute migrieren hier, wie dieser Konservative auch sagte. Und wie auch diese beiden Podcaster, Stefan und Wolfgang, immer wieder sagen: Ja, hier haben wir es noch gut, ist doch klar. Ja, aber ja. Nein, wir haben es hier nicht gut, sondern wir sind wirklich kurz vor Sende. Und jetzt nicht wegen dem Gas oder irgendwelchen Sanktionen oder was auch immer, nein, sondern generell, wie wir hier psychologisch beherrscht sind. Ist es wirklich so, dass sich das Leben kaum noch aushalten lässt, dass die Arbeiterklasse krank wird, krank gemacht wird und einfach ja, suizidgefährdet ist? Immer wieder, man beobachtet, wie die Arbeiter da an ihrem Platz stehen und die Arbeit treu und sorgsam verrichten, aber eigentlich gar nicht wissen, was sie da sollen und dort eigentlich einfach nur verachtet werden vom Bourgeois, der sie so auspresst. Und ja, also wir haben es hier sehr, sehr schlimm, will ich einfach nur sagen. Es ist wirklich 5 vor 12, wenn überhaupt noch vor. Und wenn wir die Revolution jetzt noch hinkriegen, sage ich, dann bin ich vielleicht noch an Bord zu sagen, jawohl, Deutschland ist auch mein Land. Aber wenn nicht, dann sage ich ganz klar, wie ich meinte, Deutschland ist ein Scheißland, das gehört zerspalten oder wie auch immer man da einfach mit dem Hammer draufhauen kann und das einmal niedermachen kann. So wie eben im Irak, meiner sieht, solche unschuldigeren Länder niedergemacht werden. Aber hier war es wirklich mal ein schuldiges Land, das jetzt über die letzten Jahrzehnte eben diese Schuld akkumuliert hat. Nicht so sehr in der ferneren Historie, sondern wirklich jetzt ist dieser Zeitpunkt, wo wir so extrem böse sind als Deutsche, auf der ganz bösen, ganz anderen Seite stehen. Ja, okay, und da will ich auch nicht, aber auch nicht Deutschland ganz stigmatisieren zum ganz anderen. Das wäre ja wieder dieser Fehler, das ganz andere. Will ich ja auch nicht diese politischen Feinde oder die fehlgeleiteten Ideologen der anderen Podcasts, will ich ja auch nicht so stigmatisieren und denen hier nicht so Angst machen, als ob ich sie gleich auch noch am liebsten täglich angreifen würde. Aber ich greife sie eben gern täglich an. Auch nur auf geistiger Ebene, aber ja, es ist ja trotzdem ja, richtig, dass wir da auch wieder ein bisschen mehr Repression brauchen dann im Sozialismus, weil das heutige System eben so autoritär ist und es da gar keine andere Wahl lässt. Dass sich solche Leute dann also schon im ganz freien, ganz souveränen System fühlen, dass sie alle Entscheidungen treffen können und so weiter. Das ist ja Ausdruck dieser brachialen Brutalität und Autorität, Autoritarismus des hiesigen Merkel- oder Scholz-Regimes. Und ja, dass sie einfach die Wirklichkeit, die materielle Wirklichkeit gar nicht mehr wahrnehmen, sondern sich in diesen Selbsterzählungen verhaspeln und das für bare Münze nehmen. Das ist ja wirklich so perfide. Und ja, das zeigt einfach, da wird es harte Maßnahmen brauchen. Jetzt nicht die beiden da auszusieben und zu sagen, ihr dürft hier nicht mehr publizieren, die Öffentlichkeit muss geregelt werden. Und nein, aber gewisse andere Leute meine ich eben, diese beiden sind ja doch noch sehr gut, aber gewisse andere werden dann davon abgehalten, können ins Arbeitslager gesteckt werden. Und wer das nicht versteht, wie Wolfgang, und dann glaubt, das wäre schon wieder zu autoritär, und da lässt sich dann leider auch nichts mehr machen. Gar nicht leider auch nichts mehr machen. Jetzt aber kommen wir also zu diesem Text. Penis anderen wehtun. Das steht jetzt in Bezug zu meiner Tweetkette von damals. Ja, dieses Ding, wie diese Massenvergewaltigung sich fortpflanzt, fortsetzt durch die Jahrhunderte. Ich hätte ja nichts zu befürchten. Mir wird Merkel ja nichts tun. Daher bleibe ich gefügig. Lenin richtet sich auf die ganz unten, das Industrie- oder Lumpproletariat. Merkel richtet sich auf die in der Mitte, die aspirieren aufzusteigen. Dann ist aber mein Wohlergehen, meine Ernährung an das gekoppelt, was die andere Klasse, der ganz unteren, weiter niederdrückt und demütigt. Ich, sofern ich Marxist bin, weiß ja eigentlich, dass damit mein Körper in Ungehörige geiselhaft genommen wird. Und das Genießen erschwert wird. Genau, das liefert wieder die Brücke zum Anfang. Ich will zerspalten werden, aber wie soll ich hier überhaupt richtig genießen, richtig lieben, die materielle Basis des Lebens überhaupt angreifen, antatschen oder tasten? Das geht gar nicht in diesem System. Und ich will es hier offenlegen, dass nicht nur ich, sondern wir alle unterdrückt sind und es nur uns vorspielen, als könnte man hier in diesen engen, vergitterten Grenzen des Systems überhaupt noch lieben oder sich sonstigen Vergnügungen hingeben. Nein, das geht ja gar nicht mehr. Das ist ja zumindest wirft es nicht diese Profite ab, die es im sozialistischen Rahmen haben könnte. Diese persönliche Freiheit finden wir da nicht, sondern eine persönliche Einengung und Einhegung des Individuums mit dem Kapital-Credit-System. Das ist einfach tiefgreifend unterjocht. Erschwert wird. Wie soll ich mich da noch des Lebens und meiner Fähigkeiten erfreuen, wenn ich das zwar zivilrechtlich einigermaßen sicher und in ökonomisch prosperierender Umgebung tun kann, aber andererseits in Mali oder Kolumbien ein Menschenleben weniger wert ist? Ja, gut. Dann noch ein Punkt zum Vulgärmarxismus. Fangen wir so an. Was ist denn vom pöbelhaften Volksbewusstsein an marxistischen Dogmen als wahr eingestanden? Ganz schön viel. Ja, und so können wir da anfangen. Der Pöbel, der weiß ja eigentlich auch schon Bescheid, nämlich über den Marxismus und dessen revolutionäre Kraft. Das ist ein Mythos, den das Proletariat auf seiner Seite hat, und die Bourgeoisie ist ganz einfallslos. Wie man sieht und hört, sie können sich gar nichts anderes vorstellen. Es ist alles jetzt so fest zementiert und ja, es ist die große Angst, und das ist das Erbärmliche, weil wir eigentlich diese Idee der französischen Revolution haben und wissen sollten, dass wir da noch nicht mal auf halbem Weg sind, die zu komplettieren, aber meinen, ja, ja, die Ideale sind schon umgesetzt, ne? Wir müssen vielleicht mal schauen, dass im Supermarkt die Regale noch ein bisschen voller werden oder wie auch immer man die Leute mehr mitnimmt. die Ungleichheit bekämpft und so weiter. Das also sind die Programmpunkte dieser Waschlappen-Linken da, die, ja, wenn man so anfängt, wenn man wirklich glaubt, die französische Revolution und so weiter, das, die hätte sich jetzt durchgesetzt, materiell und nicht rein auf der ideologischen Ebene, dann verfällt man diesen Lügen, diesen Selbsterzählungen und beurteilt wiederum das Sein nach dem Bewusstsein dieser Gesellschaft, was sie ja für halt eine Selbstauffassung hat, die nimmt man dann für bare Münze. Dazu würde jetzt ein Clip aus dem NZP passen, aber ja, wie gesagt, das muss ja auch nicht sein. Ich will die ja auch nicht ganz, ging ja auch nicht die letzte Ehre rauben. Mich da auch noch, ja, daran erfreuen, an ihrer geistigen Armut, Unterbelichtung oder, nein, so will ich es ja auch nicht sagen, sondern es macht ja auch Spaß, diesen Podcast zu hören. Nur, ja, das Problem ist auch, viele Leute werden von so einem autoritären Produkt dann vom Denken nämlich abgehalten, werden dann in diese ganz sauberen, gerasterten Bahnen des liberalen Denkens geführt und dann denkst du halt so, ja, aber irgendwie macht das alles keinen Sinn, ja gut. Und das ist so das Perfide, da kann man nicht frei denken. Deshalb muss ich ja auch so hart und polemisch sein, weil was sie, damit die eigentlich ihnen hören oder vielen hören, die noch revolutionär wären, bevor sie den Podcast hören, was sie ihnen damit antun und die revolutionäre Spitze einfach abbrechen, das ist halt dieses Verbrechen des Podcasts. Und da hilft es auch nichts. Das ist ein ganz zentrales Manko, das lässt sich nicht beseitigen innerhalb dieses Frameworks, dieser engen Grenzen, die sich selber aus selbstverschuldeter Unmündigkeit gesteckt haben. Ja, deshalb ist da meine Kante ganz klar und mein Widerstand, meine Frontlinie ganz eindeutig. Also das ist überhaupt nicht diskutabel. Dieser Podcast ist ein schönes Produkt, unterhaltsam und so weiter, aber inhaltlich komplett daneben, komplett, ja, in der irrationalen Verschwörungsecke, wirklich in der Ecke der Leute, die sich da was einreden und eigentlich wissen, es passt nicht mehr zusammen mit der äußeren Realität und wir müssen aber trotzdem noch, ja, alle das wiederholen, weil die Masse wiederholt es ja auch in den Zeitungen, in den Redaktionen. Die Blase der Journalisten, die ist doch noch sehr autark, da dringt wenig durch. Die ist impermeabel. Und selbst dieser Habermas-Text über den Krieg wirkt da eigentlich schon wie ein Befreiungsschlag. Lässt einen da frische Luft atmen. Wobei Habermas ja auch kein Revolutionär ist. Aber immerhin. Naja, wie auch immer. Dazu lasse ich mich also nicht mal herab, die noch weiter zu spielen hier, sondern möchte hier auf was ganz Wildes anderes kommen. Es gibt dieses, ich bin ja immer noch so sprunghaft in meinen Schreibversuchen, aber ich habe jetzt wiederum ein neues Fragment begonnen, auf theoretischer Ebene, essayistisch. Es geht um Bloodlines, eine Serie auf Netflix. Und genau, also ja, das finde ich einfach wunderbar, wie da dieses schwarze Schaf der Familie nach all den Jahren heimkehrt. Er ist etwa um die 35, 40 Jahre alt und hatte im Leben viel Pech oder ja, auch nicht die Unterstützung von seinen Eltern, weil es da gewisse Reibereien gab in der Kindheit mit dem Vater. Und dann ist es also Danny, diese Hauptfigur, dieser Protagonist, der ein Restaurant hatte in Miami, aber das ist schiefgegangen, abgebrannt, wie auch immer, Schulden hat er nun, kehrt zurück zu seiner Familie, die sehr reich ist. Sein Vater hat da das Hotel aufgebaut auf den Keys in Florida und ja, er sagt jetzt einfach, jawohl, also der Vater, der steht jetzt voll auf dem Höhepunkt seiner Karriere, wird dann noch geehrt von der Municipalität dieser Verwaltung, da in dem Distriktbezirk, als ein wertvoller Bürger und so verdienstvoller Bürger für diesen Ort da, auf den Keys, diese Inselgruppe da, die sich da erstreckt in Florida. Und Also dieses Hotel ist sehr groß, sehr reich. Danny hat noch drei Geschwister. Danny ist aber der Älteste. Sein jüngerer Bruder ist Polizeihauptkommissar, dort direkt vor Ort. Der andere, ja, der ist auch ein bisschen so eine Art Versager, aber eben trotzdem von seinem Vater nicht ganz fallen gelassen. Er vermietet Boote da, der ist eine Art Bootsverleiher, Bootspächter, da sein Pier. Und die dritte schließlich ist Megan, sie ist Juristin und ist da in den Norden gezogen, um dort zu studieren, aber dann wieder zurückgekommen. Auch weil das dieses Familiäre eben so wichtig ist. Die Familie und das Geschäft gehen da irgendwie Hand in Hand. Sie muss auch da irgendwie mit drauf schauen, immer mit den Business-Angelegenheiten ihrer Eltern und das große Haus und das Hotel und Restaurant und wie auch immer. Und ja, also es ist direkt am Strand gelegen, wunderschön, dieses Hotel. Und Danny kommt dann da an und ja, er ist halt die Frage, was macht er jetzt? Er bittet um einen Job, weil er eben Schulden hat und ja, der Job wird ihm gewährt und er hat sich aber eigentlich schon von seiner Familie abgewendet. Innerlich weiß er, dass er für sie der ganz andere ist, der Ausgestoßene, der nur pro forma und vor allem eben auf Willen der Mutter aufgenommen wird, die ein sehr inniges Verhältnis zu Danny hat. Und nun, exakt, ein sehr inniges Verhältnis. So wird er wieder aufgenommen und kann da jeden Tag mitarbeiten und kann da seine Bootstouren machen, wobei er dann eben einen alten Kumpel noch vor Ort hat, mit dem macht er dann zwielichtige illegale Geschäfte, Drogenschmuggel etc. Organisiert er dann über dieses Hotel, wo er dann mitarbeitet. Und nach dem Schlaganfall seines Vaters auch größere Verantwortung übernimmt. Und da, ja, schmuggelt er eben in dem Fischerboot, wo der Fisch fürs Restaurant kommt und direkt anlegen kann am hoteleigenen Pier. Da schmuggelt er die Drogen rein, klar, aus Mexiko. Und gut, das ist so wunderbar. Es ist sehr schade, dass dann die weiteren Staffeln nicht mehr so gut sind. Aber auch noch ganz sehenswert. Nach der ersten denke ich aber, ja, ich will es hier einfach nur als eine Metapher irgendwie für den Kapitalismus nehmen. Wir müssen vor allem diesen Titel betrachten: Bloodlines, Linie des Blutes. Ja, es ist irgendwie so familiär. Man ist so ein Mensch, ja. Man kann gar nicht aus sich rausgehen. Man kann auch nur der sein, der man ist. Man weiß nicht, warum ist man so, was hat denn so geprägt, ist es das Individuum. Meine Mutter ist Erzieherin und sie sagte, sie hat das studiert damals in der Ausbildung. Die philosophische Frage, was ist es, was den Menschen prägt? Ist es das Umfeld, die Umwelt oder die Gene, das Angeborene? Da meinte sie, das lässt sich gar nicht entscheiden. Und ja, so ist es wahrscheinlich unentscheidbar. Niemand kann das für sich ganz rauslesen, aber dann doch will man es sich verbuchen als liberaler Hengst und sagen, jawohl, das steht mir auch zu, das habe ich mir doch erarbeitet, das ist doch hier meins. Und so, ja, auch ich sage ich ganz offen, es gibt gar keinen Ausweg daraus, außer man revolutioniert sich auf politische Weise. Aber auch ich würde doch sagen, mein Geld auf dem Konto, das steht, das will ich jetzt auch mit Zähnen und Klauen verteidigen. Und Scholz, der verteidigt mir das und wenn nicht, dann wähle ich Merz und so weiter, wie es im Text hieß. Nee, obwohl ich jetzt nicht direkt Scholz wähle, fühle ich mich ja doch auch so in gewisser Weise gesichert, dadurch, dass ich weiß, da steht der Scholz-O-Mat und der ist einfach solide und der wird nie zulassen, dass die deutschen Bankeinlagen angegriffen werden. Ja, jetzt ein bisschen Inflation, aber gut, immerhin, die Bourgeoisie muss sich darum nicht so Sorgen machen und ich stehe eben auf dieser Leiter, gerade zwischen Bourgeoisie und Proletariat, wie ich schon mal ausführte, und fühle mich da also auch schon erheblich gepampert oder vielleicht ist auch nur ein kleinbürgerliches Mindset. Klar, der Kleinbürger blickt auch so nach oben und meint schon Teil zu sein. Naja, also, aber ja, so ist einfach meine materielle objektive Position und dafür will ich mich auch nicht schämen, sondern sage ganz klar, ja, Olaf, er sichert das für mich ab und das ist es, ja, ist auch das Normalste der Welt, wenn man so betrachtet. Individuell ist da gar nichts zu kritteln und zu kritisieren. Der Einzelne wird ja immer seine Biografie optimieren, das ist der vulgäre Bourgeois-Mensch, wie es bei Marx hieß in der Judenfrage, das ist nicht der Staatsbürger, der in den blauen Himmel gehoben ist, sondern das ist wirklich der Vulgäre, der Banale, der Profane, der Tag für Tag nach seinen Bedürfnissen schaut, was zu essen ranschaffen muss, Wärme braucht, Liebeszufuhr, Streicheleinheiten, Küsse und geistige Zufuhr, Bücher, das sind alles materielle Bedürfnisse auch, denn das Gehirn, ja, würde sich ja auch schlechter anfühlen, würde ja vielleicht auch aufbegehren, wenn es keine gute Nahrung mehr zugeführt bekommt. Ja, so in etwa. Meine Überlegung, wie bin ich jetzt hierher galoppiert? Das ist sehr wichtig, nämlich dass diese Dialektik zwischen der Bourgeois-Wahrheit des Vulgären und des Fake, des Citoyen, auf den so viele leider reinfallen, die sich selbst noch für Materialisten halten. Naja, und wir waren aber hier gerade bei Danny und Bloodlines, ja, dieses wunderbare Wort. Dieser Titel der Serie, es ist die Linie des Blutes, die sich da irgendwie durchzieht. Ah, genau, meinte ich mit dem Kapitalismus und so weiter. Ja, koloniale Vergangenheit und so. Aber das ist jetzt ja wohl vom Tisch. Das sagt man sich heute als Liberale. Wir haben die liberalen Werte und die Afrikaner, die Chinesen nicht. Also, mag schon sein, dass da in der Vergangenheit Verbrechen waren, aber doch nicht heute. Es ist doch nicht verbrecherisch, wie wir heute auf China blicken und die Welt noch weiter kolonialisieren wollen mit unseren Menschenrechten, die wir ganz hart sagen, das muss auch dort gelten. Nun gut. Das ist ein sehr wichtiger Diskurs mit den Menschenrechten, weil China, das ist tatsächlich so eine gouvernantenhafte Haltung, die vor allem Wolfgang da immer wieder an den Tag legt. Im Podcast, also ja, dass er sagt, da will ich keinen Millimeter abrücken von meinen Menschenrechten und die müssen genauso universal in China gelten. Und ja, mag ja gar nicht schlecht sein, den Universalismusanspruch hervorzuheben, wenn man nicht gleichzeitig dieser Lüge so plump aufsetzen würde, dass man so tut, als würden diese Menschenrechte hier im Westen und vom Westen in seinem Agieren nach außen auch irgendwie eingehalten oder als wären die irgendwie ein Maßstab. Es ist kein Maßstab, sondern ein Vorwand für immer neue Kriege, wie es schon Badiou damals sehr hellsichtig erkannt in seinem Buch Ethik. Das ist genau das, was aufgefahren wird, wenn Krieg geführt werden muss. Dann kann von Menschenrechten, von Völkerrecht geredet werden, dass das ja wohl nicht geht, diese Barbaren dort in den sandigen Gebieten, die, ja, die verstehen es nicht und wir bringen es ihnen jetzt bei, mit Gewalt. Und hier komme ich aber nicht wirklich zum Punkt, aber weil es so schön ist, dieses Vulgärbourgeoisie muss man sich wirklich auch einimpfen, sage ich ganz klar. Es ist die Wahrheit, auch wenn wir die Bourgeoisie bekämpfen müssen, aber dieser Staat, diese Wirklichkeit, die soziale, ist ja wirklich für sie geschaffen. Und deshalb müssen wir da auch ein Stück weit, wie sie denken. Und das genau dieses Schachern nach dem eigenen Wohl, einfach schauen nach dem eigenen Bankkonto. Und genau, deshalb das nicht sich selbst anlasten, wie auch ich, sondern sagen, ja, man muss sich politisch bilden, in die Masse eingliedern. Die revolutionäre Masse, die heute kaum vorhanden ist eigentlich. Die DKP hat auch schon länger keine Sitzung mehr. Was soll ich da machen? Ich wäre bereit, mich als Anführer dieser Herbstprotestwelle zur Verfügung zu stellen, aber drunter mache ich es auch nicht. Ich will Chef sein. Ich will auch Kanzler werden. Ja. Aber weiter hier im eigentlichen Thema. Niemand weiß wirklich, wie er geformt, wie er geschaffen wird. Und so ist es halt diese relativistische Haltung auch, die ich ganz klar unterstützen möchte, zu sagen, ja, was ist mit dem Verbrecher? Ist er wirklich schuld oder ist er nicht einfach vielleicht ein bisschen krank, ein bisschen abnormal? Und ja, wenn es der Gesellschaft extrem schadet, dann seine Triebe, dann müssen wir die in Ketten legen und ihm sagen, ja, auch zu seinem eigenen Schutz vielleicht erstmal einsperren zur Vorbeugung. Aber der Gedanke der Rache, der Schuld und so weiter, das ist alles Dummheit, pure, ja, das führt nicht weiter. Ein juristisches System auch so aufzubauen oder da das als Maßstab anzulegen. Es soll Gerechtigkeit dadurch einkennen, nein, sondern Gerechtigkeit natürlich durch die Politik, durch die ökonomische, den Aufbau des sozialistischen Geflechts, aber jetzt nicht durch eine Straftat und so weiter. Das ist klar, das ist irgendwie lächerlich. Wie soll das wieder gut gemacht werden, was einmal falsch gemacht wurde? Es kann eine Art von Sühne geben, eine Art von symbolischer, ja, Begleichung, aber gut. Aber ja, genau, mein Punkt, wie kann der Drogenkriminelle da wirklich schuldiger sein als der andere? Gut, mit Drogen ist ja sowieso nochmal ein ganz eigenes Thema, weil das so ein Witz, eine Farce ist, die Illegalisierung dieser Drogen. Und dann stehen da die Drogenbosse und die sind das ganz andere für den DIA-Agent. Das ist auch so wunderbar, deshalb diese Serie Breaking Bad. Ich glaube nicht, dass es eine bessere gibt, diese Serie. Das wirklich so die Serie ist, die das letzte Jahrzehnt definiert, das 10er Jahrzehnt. Das ist einfach Wahnsinn. Und gerade in dieser Dialektik zwischen Hank, dem DEA-Ermittler, und seinem Schwager Walter, eben der dann Drogenkoch wird. Aber hier bleiben wir beim Thema. Also ist lächerlich, ja klar. Da im Besonderen, aber allgemein mit Kriminellen, auch solche, die wirklich Schaden zufügen, nicht wie die Drogenkriminellen, die ja per se mit ihrem Produkt zumindest niemand willentlich Schaden zufügen, sondern da sind es die User dann selber. Aber ja, es gibt ja auch Mörder und andere oder Kapitalisten, Mörder, die. Ja, die ihre Arbeiter in fernen Ländern auch, wo die Lieferketten so lang sind, bei komplizierten Produkten wie Handys oder Autos, so extrem ausbeuten und dass die einfach dann irgendwann tot liegen bleiben, dass da so wirklich die Wirklichkeit ist. Am anderen Ende dieser Dialektik, wo wir hier glauben, in Deutschland, ja, das passt schon so, ne? Passt ja. Und da unten passt es halt nicht, aber okay, die müssten es uns einfach nachmachen, dann passt es auch. Ne? Also ja, diese Blutlinie zieht sich in diesem speziellen Fall dieser Serie Bloodlines daher, dass nämlich in der Kindheit, als diese vier Geschwister da eine harmonische Jugend eigentlich verbringen konnten, und ja, der Vater war ein bisschen autoritär manchmal, ne, halt auch so geprägt noch bei der Army oder Navy davor, und ja, bisschen diese alten Sitten, dieses autoritäre Gebaren verkörpert er. Und eines Tages geht Danny mit einer fünften Schwester, die damals noch lebte, mit dem Boot rausfahren und tauchen. Und irgendwie ist es so, ja, durch einen blöden Zufall ertrinkt Sarah dann an diesem Tag, also diese Schwester, weil sie da tauchen wollte und sich dann irgendwie festklemmt unten in der Spalte, im Riff. Und ja, er kann sie nicht schnell genug wieder hochholen, fährt dann zurück, schreit schon, während er sich der Küste nähert, schreit schon, will die Leute aufmerksam machen. Und seine Schwester wird dann ins Krankenhaus eingeliefert und stirbt dann dort aber. Und der Vater war also im Krankenhaus mit ihr, kommt dann zurück, mit quietschenden Reifen biegt er dort ein und rennt los, will auf Danny losgehen, seinen ältesten Sohn. Und dann verprügelt er ihn, und es kommt in der Serie im Verlauf immer wieder raus, ja, es gibt so Röntgenaufnahmen, wo man sieht, da ist ein Bruch von Danny, der gar nicht verheilt ist. Das wurde dann unter den Teppich gekehrt, auch mit Hilfe der Polizei. Wo sich der Polizist dann extra nochmal entschuldigt beim Bruder von Danny, bei John, der jetzt Polizeihauptkommissar ist, entschuldigt und sagt, ja, was ich da getan habe, deinem Vater zu helfen, das zu vertuschen, das war nicht richtig, das war nicht recht, das hätte ich nicht tun sollen. Und er wollte jetzt einfach irgendwie nochmal Gerechtigkeit machen. Und ja, aber also so wird das unter den Teppich gekehrt, es wird gesagt, ja, irgendein Unfall, komisch, ne? Und ja, gut. Das ist aber gar nicht das Eigentliche, das ist ja nur der physische Schmerz. Der eigentlich seelische für Danny ist natürlich, dass sein Vater ihn ab diesem Moment einfach, ja, anders behandelt. Ein Anraunst, Grunzt oder ihm einfach nicht dieselben Möglichkeiten gibt, ihm keinen Kredit gibt wie seine Schwester für ihr Studium, seinen anderen Brüdern, denen er immer wieder unter die Arme greift, und er einfach um alles betteln muss. Und da fühlt er sich so eine inferioren Position und sagt sich, das kann doch nicht sein. Wieso behandeln die mich so? Und ja, es ist verständlich. Das finde ich so genial. Es ist dieses Psychologische. Deshalb die Parallele zur heutigen Art und Weise des Beherrschtseins in unseren kapitalistischen Ländern. Das ist auch eine brutale psychologische Herrschaft über uns. Und es ist ja so wunderschön, diese Psychologie da zu sehen. Ja, der Vater hatte da seine Tochter, mit der er auch sehr innig verbunden war, seine Lieblingstochter vielleicht. Und die ist dann einfach tot, und das legt er dann nicht zur Last, auch wenn er ja irgendwie nichts dafür kann. Aber irgendwie sagt er ja, also du als Ältester hättest irgendwie auf sie aufpassen müssen. Und ja, darüber kann er nicht hinweg und redet sich dann vielleicht so ein, ja, ich behandle den ja immer gleich, aber in Wirklichkeit will er eigentlich immer nur weiter sehen, wie Danny scheitert, wie er auf die schiefe Bahn gerät mit Kriminellen oder solchen Kleinkriminellen wie sein Freund Eric da, der immer noch in der Stadt wohnt, mit dem er sich dann zusammentut für diese neuen Drogengeschäfte. Und genau, also es ist einfach nur das einfühlende Herz, die romantische Affektion der Mutter auch, die so romantisch ist und das alles gar nicht wahrhaben will, was da für Brüche und Blutlinien in der Geschichte ihrer Familie sind und dass das vielleicht eine einzige Blutlinie ist, sondern sagt, jetzt soll einfach wieder Harmonie haben. Und diese Blutlinie ist eben auch das vulgär-bourgeoishafte Sicherungsdenken, Besitzstandswahn. Das, was diese Familie eint, die ganzen Geschwister, ist eben dieser Besitzstand. Man weiß, wow, das ist so ein wahnsinnig wertvolles Hotel. Und ja, die Eltern werden jetzt älter. Wie kümmert man sich darum? Die Schwester setzt da die Verträge auf fürs Erbe und so weiter. Die Brüder unterstützen auch immer wieder, aber haben natürlich ihre eigenen Jobs. Deshalb kommt Danny ins Spiel, der keinen Job hat und der deshalb dort aushelfen kann. Und ja, die dann praktisch ja, so ein Gastgeber sein kann, weil sein Vater dann ausfällt, einen Schlaganfall hatte, ja, dann gepflegt werden muss, aber das ist auch noch eine sehr schöne Zeit dann, wo sie sich auch scheinbar annähern, sein Vater und Danny, und scheinbar sie diese, ja, sie da doch noch über alle Differenzen hinwegkommen. Nun, jetzt aber, ja, kurz hier meine Notiz hierzu. Kapitalismus, Schuldgefühle, Retrospektiven bei Megan und ihrem Bruder, der Koks. Genau, diese Retrospektiven. Erinnerung, wie das Auto quietschend in den Hof einbiegt, die Tür zuschlägt, Danny wegrennt, der Vater ihn wütend ruft. Ja, und so also haben sich jedem von uns historische Erkenntnisse über den Kolonialismus und so weiter eingebrannt. Aber man denkt, es ist das Familienerbe, das Narrativ, das wir zusammenhalten. Genau. Und so denkt sich eben auch Megan und ihr Bruder. Sie sind immer wieder Widersprüche und vor allem, klar, der Bruder, der Polizist ist, ja, da wird es dann auch nochmal deutlich kruder und wilder in den nächsten Staffeln, in was für krassen Verbrechen, Lügen er sich dann verstricken muss. Und das ist auch gar nicht so interessant mehr, sondern das ist dann eher so schon ein Automatismus, die Korruption der Macht. Er will dann auch aufsteigen, irgendwie zum Sheriff werden. Ja, aber das eigentlich so Wertvolle an dieser Serie ist dieser erste Teil, wo man da diese Transformation sieht, immer wieder diese kleineren moralischen Dilemmata, in denen sich der Bruder, der Polizeibruder, der John heißt, und seine Schwester Megan und der kleinste Bruder immer wieder verstricken und sich dann aber sagen, ja, aber es geht um die Familie, es geht irgendwie um die Stabilität und ja, irgendwie, wir wissen doch, was gut für Mutter ist. Kein großer Streit, du weißt, was unsere Mutter darüber denken würde. Sie will, dass Danny hier ist und so weiter, das sagt immer wieder John und ja, das ist irgendwie, was man dann raushört, aus dieser Sicht auf unseren hiesigen Kapitalismus, ja gut, es ist irgendwie das Familienerbe, ne? Also wir wollen da jetzt auch nicht so draufspucken und sagen, unsere Vorfahren, die haben ja alles komplett falsch gemacht, sondern nee, das ist doch ganz klar irgendwie, die haben es schon noch besser gemacht als andere, als unsere Nachbarn, unsere Peer Group. Und ja. Gut, noch ein Stück im Text. Die Blutlinie bezeichnet den kapitalistischen Akkumulationseifer, der in nicht so fernen Epochen noch die Niedermetzelung und direkte Besatzung afrikanischer, südamerikanischer, asiatischer Länder bedeutet. Heute hingegen noch brutalisiert und sublimiert wurde im finanziellen Herrschaftssystem. Ja, genau, und diese südamerikanischen Länder, die sind halt so gefangen heute in diesem Sozialismusdiskurs, genau, das sind die Auswirkungen der Klassenkämpfe hierzulande in Europa, dass der Sozialismus niedergeschlagen wird, dass dort dann der Sozialismus auch ein ganz böser Begriff ist, mit dem man die Leute erschrecken kann. Und ja, also Es ist so klar zu sehen, dass einfach das Festhalten an dieser Sowjetunion hätte so viel gebracht und hätte so viel Leid für so viele Millionen, Milliarden Menschen auf der Erde erspart, nicht nur in Europa oder Asien, sondern vor allem auch auf diesen anderen Kontinenten. Aber ja, diese Begriffe sind wichtig. Es ist wichtig, klar zu denken und klar zu wissen, für was steht welcher Begriff. Und ja, gut. Also, genau, und dann die andere Seite, die biografische Freiheit, wo Stefan dann sagen kann, ja, aber er hat doch die Freiheit, jetzt in den Westen zu ziehen. Und das spreche ich mir auch nicht ab, sondern sage einfach, es ist was ganz anderes, Biografie oder Politik. Ja, auch wenn deine Biografie davon vielleicht nicht profitiert. Oder man weiß ja nicht, wie es weitergegangen wäre mit der DDR. Da hätte ja auch, ist der Sozialismus noch erblüht, dann mit Sarah Wagenknecht vielleicht an der Spitze. Also das wäre alles möglich gewesen, dass dann auch die Reisefreiheit eingeführt werden wäre und so weiter. Wie man ja auch heute sieht, viele Leute sind nicht ausgewandert in den Westen, sondern dort geblieben. Ja, also die Jungen, die auswandern, klar, die dort die Chancen suchen. Aber viele sagen ja einfach, nee, ich will da bleiben, auch wenn ich da weniger verdiene oder selbst arbeitslos bin. Und heute ist man eben eher arbeitslos in der BRD, wo man früher in der DDR halt noch eine Arbeit hatte. Aber ja, halt nicht sich als Teil dieser westlichen liberalen Meute fühlen könnte, wo man auch gleichsam profitiert von den Profiten, die da die großen Konzerne einfahren. Deshalb ist es ja auch so wichtig, dass da immer die Aktienseite auf den Zeitungen steht, als ob die Zeitungsleser wirklich da investieren würden, sondern das betrifft ja einen ganz kleinen Teil. Aber jeder muss irgendwie teilhaben und sagen, ja, so und so steht es mit den Aktien. Nun gut. Ja, und mit dieser Blutlinie, das ist, ich glaube, das ist ein spannender theoretischer Ansatz, den wollte ich noch weiter verfolgen. Das wollte ich hier nur mal kurz skizzieren. Und vielleicht können wir jetzt wirklich einen Clip spielen. Aber nein, das wollte ich doch gar nicht mehr. Was, das tut denen vielleicht auch nur noch weh. Es gibt nämlich ja auch andere Dinge, die ich hier ansprechen kann und sollte und schon länger geplant hatte. Ich hatte von Marx was vorgelesen zum Verhältnis von Ökonomie, Politik, Staat. Was ist das? Aber das viel Wichtigere kam in diesem Referat von Köbele eigentlich erst im Anschluss, nämlich ein Zitat von Lenin, dann zur Weiterentwicklung der proletarischen Herrschaft hin zur Demokratie oder zum Kommunismus. Das ist sehr interessant, was er da schreibt. Und vielleicht muss ich den Clip dann doch noch spielen, weil es dann passt. Weil diese beiden, diese liberalen Podcaster glauben halt, die sind hier angekommen im Schlaraffenland. Und ach ja, ist so Wahnsinns. Schön hier. Und man, ja. Jetzt aber erstmal zu Lenin. Erst in der kommunistischen Gesellschaft, wenn der Widerstand der Kapitalisten schon endgültig gebrochen ist, wenn die Kapitalisten verschwunden sind, wenn es keine Klassen, das heißt kein Unterschied zwischen den Mitgliedern der Gesellschaft in ihrem Verhältnis zu den gesellschaftlichen Produktionsmitteln mehr gibt, erst dann hört der Staat auf zu bestehen und es kann von Freiheit die Rede sein. Erst dann ist eine tatsächlich vollkommene Demokratie, tatsächlich ohne jede Ausnahme möglich und wird verwirklicht werden. Und erst dann beginnt die Demokratie abzusterben, infolge des einfachen Umstands, dass die von der kapitalistischen Sklaverei und von den unzähligen Gräueln, Brutalitäten, Widersinnigkeiten und Gemeinheiten der kapitalistischen Ausbeutung befreiten Menschen sich nach und nach gewöhnen werden, die elementaren, von alters her bekannten und seit Jahrtausenden in allen Vorschriften gepredigten Regeln des gesellschaftlichen Zusammenlebens einzuhalten, sie ohne Gewalt, ohne Zwang, ohne Unterordnung, ohne den besonderen Zwangsapparat, der sich Staat nennt, einzuhalten. Ja, ein kurzer Kommentar. Lenin zitierte irgendwie, ja, was zitiert er hier? Die Tora, die Bibel sagt, ja, das sind alles Moralgesetze, hat ja alles seine Richtigkeit. Und ja, es ist ja auch normal, das sind ja auch kulturelle Errungenschaften der Menschheit. wenn man sagen kann, irgendwie ist es logisch, seinem Nächsten dann nicht so brutale Gewalt zuzufügen, dass der einem ganz egal ist oder den auszubeuten. Das ist sogar sehr, ein sehr guter Gedanke, wie im Judentum, dass man alle 7 Jahre die Schulden erlässt. Und das ist ja logisch, irgendwie sind die Religionen da immer wieder zu ethischen Formulierungen gekommen, aber in der kapitalistischen Gesellschaft kann es nicht eingehalten werden. Aber was Lenin hier skizziert, ist einfach eine Utopie in ferner Zukunft und das ist, finde ich sehr genial, was er macht, dass nämlich es zugleich sehr scharf skizziert ist, aber auch eigentlich sehr weit noch ist, dass er sagt, ja, was halt die Religion uns sagen, es gibt gewisse Regeln zum Zusammenleben und das ist eigentlich ja allen bekannt, also irgendwie wird man dann darin halt kommen, in diesem letzten Stadium des Kommunismus oder der Demokratie, wo dann wirklich Demokratie herrscht, wird man dazu kommen, dass die Menschen das von allein einhalten und dass sie wissen, die Entwicklung der anderen ist auch Bedingung meiner eigenen Entwicklung. Und ja, so ist diese Utopie irgendwie schwammig, könnte man meinen, aber nein, es ist einfach richtig, weil wir heute nicht in der Situation sind, die überhaupt ins Werk setzen zu müssen. Wir sind heute sehr weit davon entfernt. Das ist nicht die Aufgabe von Lenin, jetzt die umzusetzen, sondern erstmal den Sozialismus, der den Weg dahin bereitet. Und es ist aber trotzdem wichtig, dieses Ziel, diese Utopie vor Augen zu haben und zu sagen, ja, das ist irgendwie ganz anders als die heutige Gesellschaft. Das ist ein Zwangsapparat der Staat. Und klar, genau, der sagt den Leuten halt so, ja, gewisse Sachen sind verboten nach unseren Citoyen-Gesetzen, aber damit verschleiert er nur die Macht des Stärkeren, der weiter obwalten darf und der weiter seine ökonomische Gewalt anwenden darf. Und dieser kapitalistische Staat will also einfach dem freien Lauf lassen, dieser Brachialität der alten Gesellschaft. Und es ist, ja, es ist einfach, es ist Wahnsinn, aber es ist auch erklärbar, dass man das heutzutage so hinnimmt und sagt, ja. Es ist erklärbar, sage ich, weil der Mensch auch leiden will. Er will auch irgendwie degeneriert sein. Und so auch Danny in Bloodlines, er will auch dieses Kontrabild zu seinen wohlgeraten Brüdern und Schwestern sein. Er will halt auch so schmutzig sein und ja, keine Frage für ihn, dass er dieses Spiel spielt, diesen Weg geht, da sich aufs Spiel setzt und sagt, komm, paar Kilo Koks, schmuggel ich hier. Und ja, also so erkläre ich es, man ist heute wirklich so ausgebeutet, so versklavt und glaubt aber tatsächlich, die französische Revolution hätte was gebracht. Aber ich sage, nee, in diesem Zustand, wie wir jetzt sind, wenn wir ein Mindset haben von Sklaven, dann wäre es auch besser gewesen, wir hätten eine Gesellschaftsordnung von Sklaven behalten oder die Feudalordnung. Das war vielleicht dann doch was Besseres, was Würdevolleres, aber eine Revolution, ohne dass man den Mut hat, sie zu Ende zu führen, sie ganz zu durchdenken. Und das Eigentum an den Produktionsmitteln auch noch anzutasten, wenn man das nicht wagt, dann kann man es auch gleich lassen. Sollte man vielleicht auch besser lassen. Sollte dann vielleicht sagen, nee, diese Leute sind unnötig gestorben damals. Die Menschheit war nicht bereit. Oder wenn, dann müsste sie heute erstmal bereit zu werden. Diese Utopie, die Ideale zu verwirklichen, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, das ist irgendwie dieses schwammige Jahr, dass man sagt, ja, irgendwie war es doch klar, seit alters her predigten uns das die Religion und wir sahen es ja alle selber irgendwie ein. Ja, gut, das müsste man sich eigentlich dann halten, dass man brüderlich vorgeht, dass man dem anderen auch seine Freiheit lässt, selbst zu entscheiden über sein Leben, seine Arbeitszeit, seine Familie, seinen Wohnort. Nun ja. Nun, aber weiter noch bei Lenin. Gerechtigkeit und Gleichheit kann also die erste Phase des Kommunismus noch nicht bringen. Unterschiede im Reichtum, und zwar ungerechte Unterschiede, bleiben bestehen. Unmöglich aber wird die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen sein. Denn es wird nicht mehr möglich sein, die Produktionsmittel, die Fabriken, Maschinen, den Grund und Boden und so weiter als Privateigentum an sich zu reißen. Marx zerschlägt die kleinbürgerliche, unklare Phrase Lassalles von Gleichheit und Gerechtigkeit schlechthin und zeigt dabei den Entwicklungsgang der kommunistischen Gesellschaft, die gezwungen ist, zunächst nur die Ungerechtigkeit zu beseitigen, dass die Produktionsmittel von einzelnen Personen angeeignet sind und vorerst nicht imstande ist, mit einem Schlag auch die weitere Ungerechtigkeit zu beseitigen, die in der Verteilung der Konsumptionsmittel nach der Arbeitsleistung und nicht nach den Bedürfnissen besteht. Genau, das, die Ungleichverteilung der Arbeitsfrüchte wird es noch brauchen, weil die, dann die Leute auch motiviert werden, mehr zu arbeiten. Und wenn sie dann mehr kriegen, das ist irgendwie logisch und das ist eine Ungleichheit, die noch bestehen bleibt. Aber ja, man muss sich da auf eins konzentrieren. Das ist der Entwicklungsgang, den Marx aufzeigt. Erstmal dieses Eigentum an Produktionsmitteln in genossenschaftlich, gesellschaftlich Hand überführen. Somit wird in der ersten Phase der kommunistischen Gesellschaft, die gewöhnlich Sozialismus genannt wird, das bürgerliche Recht nicht vollständig abgeschafft, sondern nur zum Teil, nur entsprechend der bereits erreichten ökonomischen Umwälzung. Das heißt lediglich in Bezug auf die Produktionsmittel. Das bürgerliche Recht sieht in ihnen das Privateigentum einzelner Individuen. Der Sozialismus macht sie zum Gemeineigentum. Insofern und nur insofern fällt das bürgerliche Recht fort. Die ökonomische Grundlage für das vollständige Absterben des Staates ist eine so hohe Entwicklung des Kommunismus, dass der Gegensatz von geistiger und körperlicher Arbeit verschwindet. Folglich eine der wichtigsten Quellen der heutigen gesellschaftlichen Ungleichheit beseitigt wird. Und zwar eine Quelle, die durch den bloßen Übergang der Produktionsmittel in Gemeineigentum, durch die bloße Expropriation der Kapitalisten keinesfalls mit einem Schlag aus der Welt geschafft werden kann. Diese Expropriation wird eine enorme Entwicklung der Produktivkräfte ermöglichen. Und wenn wir sehen, wie schon jetzt der Kapitalismus in unglaublicher Weise diese Entwicklung aufhält, wie vieles aufgrund der heutigen bereits erreichten Technik vorwärts gebracht werden könnte, so sind wir berechtigt, mit voller Überzeugung zu sagen, dass die Expropriation der Kapitalisten unausbleiblich eine gewaltige Entwicklung der Produktivkräfte der menschlichen Gesellschaft zur Folge haben wird. Wie rasch aber diese Entwicklung weitergehen wird, wie schnell sie zur Aufhebung der Arbeitsteilung, zur Beseitigung des Gegensatzes von geistiger und körperlicher Arbeit, zur Verwandlung der Arbeit in das erste Lebensbedürfnis führen wird, das wissen wir nicht und können wir nicht wissen. Wir sind daher auch nur berechtigt, von dem unvermeidlichen Absterben des Staates zu sprechen. Dabei betonen wir, dass dieser Prozess von langer Dauer ist und vom Entwicklungstempo der höheren Phase des Kommunismus abhängt. Wobei wir die Frage der Fristen oder der konkreten Form des Absterbens vollkommen offen lassen, denn Unterlagen zur Entscheidung dieser Fragen gibt es nicht. Hier also lieber keine Aussage machen. Und ja, es ist ja Wahnsinn, diese Produktivkraftentwicklung, die die Sowjetunion damals geschafft hat. Vor allem dann unter der Leitung von Stalin, mit der Kollektivierung und so weiter. Das ist ja Wahnsinn. Und man kann sich dann fragen, ja, aber in Kuba, da läuft es ja nicht so, können sie nicht so viel produzieren. Und ja, das ist richtig, aber das ist nur ein kleines Land, das auch eingebettet ist in den Weltkontext von der immer wieder aggressiven Politik seines großen Nachbars da. Und ja, also es ist so lächerlich, da hinzuschauen nach Kuba und zu sagen, ja, also wir schauen halt mal, ob da der Sozialismus funktioniert und wenn da halt noch nicht alles perfekt ist und es kein warmes Wasser gibt oder gewisse Kommoditäten, die wir hier empfehlen, da sagen wir, der Sozialismus, das kann es ja nicht sein. Also das ist so lächerlich. Wir sind hier so stark und diese Länder so unterentwickelt und haben es trotzdem geschafft, sich zu befreien aus dem Klauen des Imperialismus und immerhin sich was aufzubauen und das ihrer Bevölkerung zur Verfügung zu stellen, dass sie nicht mehr diesen brutalen Druck ausgesetzt ist, den der Kapitalismus uns auferlegt, dieses Autoritäre mal ein bisschen runtergekocht wurde. Und okay, so ein großes Land wie die Sowjetunion mit vielen, vielen eingegliederten Ländern kann natürlich viel mehr schaffen, hat ja auch unglaubliche Entwicklungssprünge gemacht, aber das war ja wirklich ein Land am Rande ja, der Feudalgesellschaft damals 1917 wirklich so unterentwickelt und ja, schon damals war Deutschland viel weiterentwickelt, wie auch heute auch, also wir hätten es ja auch viel leichter mit einer Revolution, wenn wir auch die geistigen Produktionsmittel mal in Betrieb nehmen würden und uns dann aufmachen würden, dieses Ziel eben zu formulieren. Und ja, also da kriegt man es ja eigentlich schon so gezeigt, von so schwächeren Ländern eigentlich kriegt man es gezeigt, wie es gehen kann. Und dann findet man da immer noch ein Haar in der Suppe und sagt, oh je, aber da und da, oh, der böse Sozialismus. Und da gibt es gewisse Knappheiten in Kuba und in Venezuela. Es ist einfach nur sowas von lächerlich, demagogisch, wenn man hier gegen den Sozialismus hetzt. Gut, und nun können wir zu weiteren Texten kommen. Ja, also ich weiß gar nicht, was will ich noch machen. Ah ja, diese diversen Bücher hier liegen. Auch noch. Kommen wir dann aber am besten mal zu einer Episodenbeschreibung vielleicht, die ich vorlesen kann, nämlich von Nummer 106, wo ich ankündigte, diese Folge veröffentlichte ich letztens, die erste Folge dieses ganzen Sturms der Aufhebung der Thesen des Neu20er Podcasts. Seit Nummer 110, die sind noch gar nicht veröffentlicht, jetzt stehen wir bei 107 und zu 106 kündigte ich das also an, dass ich diese Folge, dass ich, ja. Ja, das ist ein langer Text, hier sehe ich. Ja, 106. 500 Jahre Imperialismus. Diese Folge sticht heraus. Ihr solltet sie euch merken. Nicht zuletzt, weil das darin getankte Selbstvertrauen in den kommunistischen Kampf für den beschleunigten Einsturz des Imperialismus die triebökonomische Basis dafür abgab, ab Folge 110 einen Rundumschlag zu starten gegen den von mir aufs Korn genommenen, die von mir aufs Korn genommenen Kollegen Stefan und Wolfgang aus dem Neue 20er Podcast. Wenn man den Imperialismus tritt, dann stürzt er ein, belehrt uns Peter Hacks in seinem Aufsatz Georg Nostradamus, 500 Jahre Imperialismus. Aus seinem Sammelband Marxistische Hinsichten erschienen im Eulenspiegel Verlag. So muss man sich in vorrevolutionären Zeiten, also neben der von Hacks ebenso aufgeworfenen Frage des Zeitvertreibs, auch dem Rätsel stellen, wie der Imperialismus noch schneller zum Einsturz gebracht werden kann. Der Imperialismus ist, wie in Folge 89 besprochen, für Hacks die an den Frühkapitalismus anschließende Epoche, die sich durch Monopolisierung in verschiedenen Industriesparten, unter anderem Elektrochemie, kennzeichnet und in den USA und Europa um 1900 beginnt. Wer sich Kommunist nennen will, muss auf den Umsturz des herrschenden Imperialismus hinwirken und sich Gedanken um das neu Aufzubauende machen. Wer hier schon stehen bleibt und sich mit dem Imperialismus arrangieren möchte, wie etwa Karl Kautsky, der muss aufs Schärfste enttarnt und bekämpft werden als Agent der Konterrevolution, der noch nicht mal aufgrund üppiger Bezahlung und Schmiergeldern der Kapitalisten so gefügig und treu ergeben ist, sondern aus Bewunderung und Ehrfurcht vor dem golden glänzenden Kapital einknickt und nur devote Forderungen ans für jeden hirnbesitzenden Denker als offensichtlich nicht für deren Erfüllung ausgelegte politische System richtet. So schweife ich im Verlauf der Dekade ab Nummer 110 ab vom anvisierten Liebesthema und verstricke mich in die politischen Scharmützel um die Unterschiede, Grenzziehungen und Demarkationslinien zwischen den Produzenten des für sich genommen wunderbaren Neu20er Podcasts und mir aufzuzeigen. Zwischen dem revolutionären Avantgardisten, Vordenker oder Parteisoldat und andererseits dem linksliberalen, ans öffentlich-rechtliche oder private Mediensystem angegliederten Journalisten liegt ein abgrundtiefer Graben. Hierüber hinweg kann nur der Sprung eines Löwen helfen. Die unbändige Bildung im Studium von Marx, Lenin und so weiter und die Praxis als Agitator, Organisator oder Denker im gemeinsamen Kampf für den Kommunismus. Genau, und hier noch ein Punkt. Ich spreche auch mit so einer harten Stimme und es ist aber nicht alles, was so disziplinatorisch oder autoritär oder hart ist gleich faschistisch. Ja, und auch diese beiden, die ich da aufs Korn nehme, will ich ja nicht in dem Sinne physisch tätlich eingreifen. Nein, sondern das ist eben wirklich das faschistische, das rückwärtsgerichtete Denken, die Reinstitutionalisierung alter Werte und Gesellschaftsstrukturen, die mit Gewalt durchgeführt wird. So würde ich es irgendwie abstrakt definieren, den Faschismus. Da ist nicht unbedingt Antisemitismus ein Bauteil, aber oft. Aber ja, es sind Milizen eben, wie man es sieht, der sich die USA bedienen immer wieder, im Nahen Osten, in Südamerika und so weiter. Das sieht man immer wieder. Das sind eben diese Kräfte, auf die sie sich stützen, weil sie wissen, dass ja das ihre natürlichen Verbündeten sind. Also das sind die Faschisten. Das ist ja irgendwie ganz logisch. Und gut, mal die USA ja eben auch darauf hindringen, diese Ideen der Französischen Revolution nicht zur Geltung, nicht, sich nicht in materielle Realität weiterentwickeln zu lassen, sondern dass sie da schön im blauen Himmel weiterschweben. Aber gut, genau deshalb rede ich hier auch so wie ein Agitator und sage ganz klar, aber das ist nämlich genau der Punkt, dass man in Deutschland heute so weichlich, verweichlicht auch sein will, auch ich selbst natürlich, aber weil man glaubt, dadurch gehört man irgendwie zur guten Seite, dadurch ist man irgendwie kein Faschist und das, man will einfach gar nichts mehr, am besten gar nicht mehr kohärent denken, aber das ist eben das schlimmste Nazi-Gift, wie Hax schreibt, die Unfähigkeit zu politisieren, also diese Lauheit, diese Feigheit vor der Politik ist das eigentliche Nazi-Gift, das immer noch wirkt. Und das ist leider so, dass ich euch das sagen muss, also dass dadurch seid ihr zwar keine Nazis, aber seid ihr Leute, die immer noch die Befehle der Nazis befolgen und immer noch deren Ideologie in sich wirken lassen. Und ja, aber ich rede hier so als kommunistischer Agitator eben, was das Gegengift sein kann, was auch manchmal vielleicht herbe Einschnitte verlangt in die Gesellschaft, diese theoretische Linie. Aber es ist eben das Gegengift zum Faschismus, der sonst wieder oben auf. Oben auf sein wird, wie schon so oft in der Geschichte. Nun, es gibt zwischen diesen beiden Standpunkten keine Versöhnung, keinerlei Anschlussfähigkeit. Sehr wohl anschlussfähig sind diese opportunistischen Denker allerdings ins bürgerliche Milieu, zu den grün-braunen Amtsinhabern, die den derzeitigen Wirtschafts- und Militärkrieg gegen Russland an der Seite eines pro-faschistischen Regimes orchestrieren, das sich in Teilen positiv auf die deutsche Besatzung und die Eingliederung der Ukrainer in den Kampf gegen die Sowjetunion bezieht. Wie dieser Tage wieder offenkundig wurde anhand eines Social-Media-Posts von Zelensky mit dem Wappen einer ukrainischen SS-Division. Genau, immer wieder diese Wappen da. Nicht, dass Zelensky die selber trägt, aber zeigt sich eben mit Leuten, die diese Wappen tragen von SS-Division. Und ja, also das ist irgendwie nicht akzeptabel. Da gibt es auch nichts mehr drüber zu diskutieren. Das ist natürlich nicht die ganze ukrainische Armee und noch weniger das ganze Volk. Aber ja, dass das jetzt irgendwie Normalität ist, das ist... ganz klar, dass man deshalb auch solche Leute wie Habeck und Baerbock als Faschisten bezeichnen kann, weil sie direkt mit solchen Leuten zusammenarbeiten und das ist irgendwie, also das, da gibt es gar nichts irgendwie nachzudenken, das ist so, dass das ja, eine faschistische Politik ist und ja, diese nützlichen Idioten werden da halt dann verheizt an der Front, die wirklich so ideologisch auf der SS-Linie sind. Aber die eigentliche Geopolitik macht dies natürlich hier in Deutschland oder noch weiter weg und ja, sind schön gesichert. Ein mörderischer, aus der Wahnidee des Chauvinismus und der rassischen Dominanz geborener und auf die Vernichtung der sowjetischen Völker ausgerichteter Kampf, der sich ab dem 22. Juni 1941 entfesselte. Solche Kriege sind dialektisch und materialistisch zu analysieren. Sie sind Erscheinungen, die sich in Walter Ulbrichts Zyklus aus Krise, Depression, Konjunktur, Krieg einbetten. Man begeht einen schweren Fehler, wenn man sie essentialisiert. Sie sind Ausdruck ökonomischer Tatsachen und Probleme, sowie der in heutiger Zeit stattfindende US-Drohnenkrieg Ausdruck der Absatzinteressen der Rüstungsindustrie und des Deep State ist. Oder der Machtinteressen des Deep State. Hier ist kein Einzelner schuld, aber insgesamt kann festgestellt werden, dass diese Macht des US-Imperiums das absolut Böse in der derzeitigen historischen Epoche darstellt. Wer das nicht zu sehen vermag, ist geistig wohl stark eingeschränkt durch die Schere im Kopf und den erpresserischen Zwang zur Freiheit, den der Westen seinen Bürgern auferlegt. Das fand ich auch sehr schön, dass dieser Zwang zur Freiheit, ja, dass man so frei ist, ja, studier doch was. Dass dann dieses Freie, ja, die Kinder, die von ihren Eltern halt lieb gehabt werden, wie diese drei da, Megan, John und der andere noch, wie hieß er nochmal, ja, wie auch immer. Also diese Kinder und dann der andere Danny, der wird nicht lieb gehabt, aber ja, es ist der Zwang zur Freiheit, sei doch frei, mach was aus dir selbst und wenn nicht, dann bist du schuld. Und Und da brechen dann eben manche dran und das manchmal, wer es dann wirklich schuld ist, das Individuum kann doch nicht wirklich dafür verantwortlich gemacht werden, sondern die Gesellschaft. Und da müssen wir einzelne Individuen dann wirklich ins Gefängnis stecken oder Maßnahmen ergreifen zu ihrer Besserung oder zu ihrer Verwahrung. Aber das eigentliche Problem liegt in der Gesellschaft, und solange wir die nicht revolutionieren, ist auch der Mensch eigentlich nicht schuldig. Ist auch nicht so, dass in den USA irgendwer noch den Überblick hätte und sagen würde, ja, jetzt muss dieser Drohnenkrieg so stattfinden, sondern es sind irgendwie Automatismen. Aber das ändert nichts daran, dass man natürlich gnadenlos sein muss mit diesen Leuten und die auch exekutieren, wenn sie uns im Weg stehen. Das ist ganz klar. Also nur weil die diese Rolle spielen von jemand, der da halt in der Machtposition ist und diese Verbrechen dann begeht, aus dem Gesamtzusammenhang, heißt nicht, dass das zu respektieren ist, sondern das muss auch aufs Härteste bekämpft werden. Für eine gewisse Epoche mag es angehen, unpolitisch bleiben zu wollen oder wie diejenigen, die den Zweiten Weltkrieg selbst miterleben mussten, sich nach dieser Katastrophe aufs Private zu besinnen und nicht mehr zu politisieren. Allerdings kann das heute kein valider Standpunkt mehr sein, wo wir an eine brutale imperialistische Macht wie die USA angegliedert sind, die uns in immer neue Kriege verwickeln will. Wer sich hier auf die Grundprämissen des westlichen Diskurses einlässt, der taucht seine Hand in eben jene Klärgrube des Halbfaschismus, der die pluralistische Öffentlichkeit ist, und sollte daher über den Gestank nicht verwundert sein. Ob man dann als Linksliberale noch ein bisschen kritisch analysiert und den Bellizismus beklagt, mit ernstem Gesicht oder wie der Springer-Chef Matthias Döpfner das sofortige Eskalationsarsenal herausholen möchte, weil man in der Stärke der NATO seine eigene verortet, das macht keinen großen Unterschied mehr. Diese beiden Fraktionen sind stramm eingegliederte Teile des deutschen angriffslustigen Imperialismus, der nun Russland und bald womöglich auch China in die Knie zwingen will. Gut. Ein Punkt nur noch dazu, dass Matthias Bröckers benannte diese Haltung von Döpfner hier sehr schön. Er bezeichnete ihn als NATO-Ejakulant. Und das ist so schön. Aber Döpfner ist ja auch der bestbezahlte Manager Deutschlands, irgendwie mit 10 Millionen. Aber gut, er gehört also auch schon selber zur Bourgeoisie, auch wenn er eigentlich nur so ein Handlanger der Bourgeoisie ist, der das alles managt, der da gut bezahlt wird, damit er die anderen weiter unterdrückt, Profite rausquetscht. Aber ja, Döpfner, ist ein NATO-Ejakulant. Ja, der ejakuliert da und sagt, oh, was die NATO da noch alles rausholen konnte. Also da wird man ganz schwindlig bei den ganzen Raketen und so weiter. Und das ist so schön, weil er darin seine eigene Stärke verortet. Klar, er hat auch so Kapital, er sieht es ja dann auch so zurecht, sodass die NATO ihn schützt. Anders als die Kleinbürger, die da nur aspirieren und sich eigentlich darüber täuschen, über ihre wahre Position in der Gesellschaft. Aber er ist ja so ein, ja, und das ist irgendwie wunderbar, wie er dann einfach ja, abspritzt und sagt, hey, wenn denn jetzt einfach noch die NATO da ausrücken könnte, wenn sie jetzt wirklich einmarschieren würde in der Ukraine, direkt an ja, der Front kämpfen würde gegen Russland, das wäre schon das Wahre irgendwie. Oder ich weiß nicht, was seine konkreten Aussagen waren, interessiert mich ja nicht, sondern finde einfach nur diesen Begriff von Breakers so wunderschön und möchte sagen, dass ja, genau solche Ejakulanten sind, aber leider auch diese Podcasts. Das ist kein so großer Unterschied, sondern das sind wirklich diese beiden Fraktionen, die jetzt halt im Vaterländischen Krieg stramm stehen. Und das ist sehr, ja, sehr traurig. Das ist, also ja, der verortet da seine eigene Stärke und Wolfgang und Stefan sind eher noch so, dass sie sagen, ja, da muss man auch vorsichtig sein, dass man nicht Putin übermäßig provoziert und den Atomkrieg noch herbei beschwört, aber sie akzeptieren ja diese Prämissen, dass man sagt, Putin ist der ganz andere, ja, es ist ja richtig, dass wir gegen den jetzt vorgehen, das ist ganz völkerrechtswidrig und ja, ganz klar, das ist ja natürlich, dass wir da uns das nicht gefallen lassen, uns nichts diktieren lassen wollen von Putin und ganz klar, da müssen wir jetzt halt durchgreifen. Wirtschaftssanktionen, jetzt soll die russische Wirtschaft schrumpfen, wie es hieß, um 8%, aber die Ukraine schon 35% dieses Jahr. Aber gut, das ist dann halt unsere Gewalt, die wir da anwenden, aber es ist irgendwie berechtigt aus Sicht dieser beiden. Und gut, das ist diese Einheitsfront, wo diese beiden Fraktionen sich dann einig sind und dann noch gefragt wird, ja, also. Also ja. Und Ja, dazu würde eigentlich auch wieder ein Clip passen, aber naja, egal. Diese Clips kann ich heute nicht spielen. Aber es ist tatsächlich so, wie ich meinte. Damals war das vielleicht übertrieben, dachte ich, als ich sagte, ja, die beiden würden sagen, marschieren wir in Russland oder China ein. Das wäre eine valide Option, wenn wir jetzt keine, wenn es keine Atomwaffen gäbe. Also das ist das Einzige, was aus ihrer Sicht rational dagegen spricht, dort einzumarschieren. Aber sonst hätten wir jedes moralische Recht, da einzumarschieren und zu sagen, wir müssen die Uiguren befreien. Und das kann ich da sogar nachweisen an dieser Clips. Also dass das ja wirklich die Grundlage von ihrem Denken ist irgendwie. Aber das werden wir nicht heute machen. Aber ja, wir werden diese westlichen Werte irgendwie verteidigen, hieß es da. Aber halt, es wird schwierig, das über unsere Grenzen hinaus. Ja, also dieser Weg steht nicht offen. Den Paul Mason da beschrieb in einem angriffslustigen Text, der britische Intellektuelle. Ja, der steht nicht offen, sagt Wolfgang, wir können nicht einfach einmarschieren in China und die Uiguren befreien. Und ja, weil eben diese Drohung mit dem Atomkrieg da ist. Also es wird sehr schwierig, diese Menschenrechte wirklich zu wahren. Und ja, es ist für mich ganz klar, dass sie dieses Framing akzeptiert haben, zu sagen, ja, also eigentlich nur wegen den Atomwaffen ist es so, dass wir noch nicht militärisch eingreifen. Jetzt nicht mal nur in Russland, sondern auch noch in China, auch noch weiter bezogen auf Länder, die uns nicht passen. Nur deswegen, und da sind sie dann ganz kritisch und sagen, oh je, hoffentlich kein Atominferno heraufbeschwören, da muss man doch jetzt mal besonnen sein. Aber ja, prinzipiell ist schon klar, dass die ganz anderen sind, dass wir als Westen einfach jede Überlegenheit haben und da auch so draufblicken können auf diese dummen Chinesen, die einfach nur mal sich weiterbilden müssen. Und also es, ja, man kann. Aber gut, jetzt kommen wir dazu. Du, lieber Bourgeois, sagst, China sei unser Feind. Also gut, dann beweise ich dir, warum China unser Feind ist. So umreiße ich in Nummer 110 die erbärmliche Haltung des NZP gegenüber der bourgeoisen Einheitsfront, die sich China als nächstes Opfer der exorbitanten Militär- und Wirtschaftsmacht der NATO-Nationen vornehmen möchte. Statt die autoritären Mittel und menschenverachtenden Zwecke der hierzulande obwaltenden Kapitalmacht offenzulegen, ergeht man sich in diesem kleinbürgerlichen Podcast lieber in sogenannten Enthüllungen über chinesische Überwachung oder Arbeitslager in Xinjiang. Genau, weil sogenannte, ja, ich bezweifle ja nicht, dass da Menschen gibt, die unterdrückt sind und wo man ganz klar sagen kann, ja, universalistische Werte, wir sollten darauf schauen, dass wir sagen, für alle Menschen auf der Welt müssen gewisse Grundrechte gelten. Freiheit vor staatlicher Willkür, würdiges Leben, eine Arbeit, ist mal das Recht aufs Überleben und medizinische Versorgung, sanitäre Einrichtung. Aber was da ja so offenkundig wurde bei Stefans Herangehensweise, ja, diese Enthüllung über Xinjiang, die haben jetzt auch nichts Neues zutage gefordert, die haben es halt nur noch mal genau dokumentiert, genau. Und genau bis auf den Millimeter dokumentiert, wo diese Gebäude stehen. Das alles haben die sogenannten Journalisten rausgefunden, wo ich dann meinte, ja, das hört sich schon eher nach Geheimdienstoperation an. Aber okay. Also ja, es ist irgendwie eine Geheimdienstoperation. Journalistisch kommt nicht viel bei rum. Ich habe nichts gelernt dabei, was Stefan mir da erzählen wollte. Ja. Was passiert denn da jetzt genau? Also genau, das meinte ich. Deshalb, es findet keine Enthüllung statt, sondern es ist ein Virtue-Signaling, dass der Westen sich hier einschaut und sagt, ja, ui, die Zeiten werden härter, wir wissen. Also es ist jetzt irgendwie komisch. Ups. Ah ja, Musik mal wieder spielen. Nee, also es ist irgendwie komisch, wir wissen es nicht. Können es uns alles nicht mehr erklären, sind wir die Guten, sind wir die Bösen. Und deshalb, ja. Kommt, wird das dann wieder hochgespielt, irgendein UN-Bericht wiederum, und es das heißt, ja, das ist ganz schlimm in Xinjiang, und dann sagt Chef, naja, ach, das wusste ich schon immer. Und ja, das will ich hier nur offenlegen, nur sagen, ich will das nicht relativieren, was da passieren mag, sondern würde einfach gern darüber aufgeklärt werden, von gerade solchen, ja, Podcasts, die, wenn sie schon dann drauf schauen, das auch irgendwie amoralisch beschreiben könnten und einfach sagen könnten, was Fakt ist, anstatt gleich das einzuordnen in diese Front und sagen, ja, das, dieses Geheimdienstmaterial, das greift mir auf, um hier die Frontlinie zu stärken, bei uns ganz klar zu sagen, dass wir in China einen Feind haben, gegen den wir eigentlich anrücken müssen. Es ist, ja, Also, was die Vorstellung da, dass man diese Uiguren befreien muss, dass man jetzt diese vielleicht 1 Million Menschen befreien muss und das ist ja aber auch, ja, letztlich sind diese beiden, die sind vielleicht nicht die, die das vertreten, sondern es ist dann Paul Mason, der so einen, ja, angriffslustigen Text schreibt, oder Slavoj Žižek, der dann auch zitiert und kritisiert wurde von Wolfgang. Also ja, da ist es vielleicht immer wieder so, wie ich es ja auch merke, man macht sich die Dinge zu eigen, die man dann vorliest aus Texten oder die man referiert. Und deshalb sind die beiden eher so wie ein Kettenglied im Getriebe dieser westlichen Herrschaft. Aber es ist am anderen Ende halt doch der Paul Mason, der Slavoj Žižek oder der Matthias Döpfner. Und das ist eine Kette, wo das zusammenläuft und wo diese beiden genauso, ja, einfach eingeordnet sind und ihre wichtige Funktion erfüllen. Ja, also gut. Jetzt aber weiter. Das ist ja wichtig, ja. Nostalgie auch, ja. Nach dem Osten, Sozialismus, aber auch nach dem verflossenen Podcasts. Ja, sehr oft wünschte ich mir dieser Tage den guten Thilo Jung zurück, der im Aufwachen-Podcast oft eine grundrichtige, unversöhnliche Feindschaft gegen die Politik der USA an den Tag legte und deren faschistische Vorgehensweisen weltweit unnachgiebig anprangerte, auch wenn er nicht so viel heiße Luft produzieren konnte wie Stefan und sich vermutlich daher oft unterlegen fühlte in der Debatte, wobei er den grundrichtigen Standpunkt vertrat. Wer ernsthaft an dem Standpunkt des Kleinbürgers festhält, der sich an den bourgeoisen Diskurs ranwanzen und anbiedern will und eine Position einnimmt, in der wir als Deutsche oder Europäer mit universalistischen Grundprinzipien, die im Himmel schweben, statt der materialistischen Bestimmung Proletarier oder Bourgeois, und die wir gegen die angeblich menschenrechtsrelativistischen Chinesen zu verteidigen hätten, mit der uns knechtenden Elite in Wirtschaft und Politik gemeinsame Werte teilten, der spinnt ja einfach. Wir sollten den barbarischen Terror der USA enthüllen, der hierzulande via Ramstein, Stuttgart oder Büchel, wo die Atomraketen lagern, geführt wird oder noch werden kann. Die Chinesen dagegen sollten wir einfach machen lassen und hoffen, dass sie im Gegensatz zu uns ein etwas besser funktionierendes politisches System gefunden haben, dass sie nicht zu ständig neuen Angriffskriegen und wirtschaftliche Unterdrückung ihrer Nachbarvölker zwingt, wie es bei uns scheinbar keine Alternative zur Ausblutung von Ländern wie der Ukraine oder Argentinien via ihr IWF gibt. Wie Marx in seiner Schrift zur Judenfrage zeigt, sind die Menschenrechte innerhalb des Rahmens der bürgerlichen Gesellschaft kein Fortschritts-, sondern Unterdrückungselement, das nur durch die revolutionäre Umgestaltung der Lebensbedingungen und der gesellschaftlich produzierten Individuen zu überwinden ist. China ist auf dem Weg dorthin oder versucht zumindest in einer schwierigen geopolitischen Ausgangslage Handlungsspielräume zu erschließen, basierend auf der marxischen Theorie. Gegen den Imperialismus anzukommen ist aber schwierig und daher treten notwendig Widersprüche auf und Differenzen zu unserer politischen Verfassung und zivilen Rechten, die wir wahrnehmen können und ansprechen dürfen, aber kritisieren sollten wir sie erst, wenn wir uns auf ein den Chinesen ebenbürtiges Niveau gestellt haben und ebenso die Revolutionierung der Gesellschaft vorantreiben, was hierzulande mit der Konterrevolution von 1989 endete. Der Starke darf einfach stark sein und jeder hätte ja die Freiheit, sich vom Tellerwäscher zum Millionär hochzuarbeiten. Mehr hat der Liberalismus nicht zu bieten und wer davon nicht überzeugt ist, der kriegt es mit der NATO zu tun. Dass sich da kleinere, im Vergleich mit westlichen Staaten und Militärbündnissen schwächere Länder wehren, weil sie bei dieser Ausbreitung dieser zynischen Gesellschaftsvision auf ihr eigenes Land nicht mitmachen wollen, ist nur logisch. Ich will mich hier aber nicht zu lange mit China aufhalten, das ich wenig kenne. Wichtig ist mir vor allem die historische Bildungsarbeit über die Sowjetunion, auch weil Russland und die restlichen Staaten uns kulturell näher liegen und wohl leichter zugänglich sind. Zudem ist die russische Revolution ja auch ein entscheidendes Vorbild für Mao und seine Partei, die heute glücklicherweise noch regiert, als fast letzte Macht, die sich der Konterrevolution entgegenstellt. Zuletzt noch so etwas Subjektives. Das ist jetzt sehr wichtig, dass ich dann auch weiter ausarbeiten werde über die nächste Folge, dieses Biografische, dass Stefan hierher migrieren konnte, aber ja auch meine Freunde so wunderbar aus Peru. Aber ja, das ist nicht das Eigentliche, sondern eigentlich liegt da ein großer Widerspruch drin in dieser Weltoffenheit, liegt ein großer Zynismus, wenn wir die Leute einfach einladen, hierher zu uns zu kommen, weil wir da dadurch gleichsam das größere Problem von uns schieben und sagen, ja gut, dann müssen wir ja nicht mehr nach wirtschaftlicher Entwicklung und Gleichheit in den östlichen Gebieten etwa der Bundesrepublik oder in anderen Ländern streben, sondern wir sagen ja einfach, unsere Tore sind offen, ihr könnt ja einfach hier arbeiten. Also das ist so zynisch, das ist so verbrecherisch. Aber ja, trotzdem ja aus der Sicht des Subjekts, das sich verbessern will, ist ja legitim, sage ich, und ist ja schön. Aber das ist keine politische Lösung und es ist auch gut, ja, in so einem Fall vielleicht wie mit der Berliner Mauer, diese Lösung einfach auf politischem Weg mal zu verbauen, weil jetzt halt dieser größere Kontext geopolitisch da ist, der zu so einer Maßnahme dann zwingt. Nun, zuletzt noch etwas Subjektives. Selbstverständlich hängt die Denkposition von der materiellen Position des Denkers ab. Wenn also jemand die sogenannte Wende 1989 für sich als biografischen Gewinn erlebte, dann ist es ja nachvollziehbar, eine grenzenlose Bewunderung und Dankbarkeit für die westlichen Mächte zu empfinden. Ein knappes Studium der Geschichte, sowohl vor als auch nach 89, genügt aber, um zu folgern, dass diese Mächte keineswegs den Frieden und die Zusammenarbeit der Völker promovieren, sondern Krieg und Zerstörung im Ausland säen. Es ist also völlig legitim, aus individueller Sicht zunächst seinen eigenen biografischen Nutzen zu suchen, so wie heute glücklicherweise viele aus weniger reichen asiatischen, afrikanischen, südamerikanischen Ländern nach Deutschland kommen. Eine politische Haltung wird daraus aber noch nicht, und noch viel kruder wird das Ganze, wenn man Migration als das Heilmittel für unsere im Weltmaßstab extrem vernachlässigbaren ökonomischen oder demografischen Probleme anpreist. Man hat ja im Zuge der Angliederung der ehemaligen DDR gesehen, dass dies kein Konzept sein kann. Zwar kann jeder, der will, in den Westen gehen und dort mehr verdienen, aber im Osten, der von Eisenach bis Wladiwostok reicht, werden keine gleichwertigen Produktionsstrukturen aufgebaut und bestehende wirtschaftliche Erzeugungsweisen abgebaut. Dies folgt der inhärenten Logik des postfaschistischen Westens. Man möchte die Länder und Menschen im Osten niederhalten, weil man in ihnen Konkurrenten wähnt und schreibt ihnen ruinöse Wirtschaftspolitiken vor, etwa durch die Erpressung des IWF, der sein Geld nur gegen diktatorische Eingriffe in die Politik dieser vermeintlich autonomen Länder hergibt, deren Souveränität beschneidet und sie etwa wie Argentinien jahrzehntelang in Schuldknechtschaft hält, so als sei dieses Mittel für seine Schulden ins Gefängnis zu müssen nicht schon vor etwa 200 Jahren abgeschafft worden. Aus der inneren Logik des Kapitalismus heraus, der neues Wachstum braucht und nichts davon hat, bankrotte Schuldner einzusperren, wie damals offenbar wurde, als dem Kapitalismus noch an Entwicklung und Dynamik gelegen war, was heute wohl nicht mehr der Fall ist, wo wir den europäisch-amerikanischen Reichtum akkumuliert haben und diesen vor dem Zugriff anderer Länder schützen zu müssen glauben. Genau das ist die Dekadenz, die Urangst, die da durchkommt, die Angst abgehängt zu werden, und deshalb geht man so brutal so vor, will die anderen immer weiter niederdrücken und merkt noch nicht mal, dass die einem wieder gefährlich werden, sondern eher noch beitragen würden zum eigenen Wohlstand, wenn es dort auch eine stärkere Nachfrage gäbe im Ausland, wohin wir wieder exportieren könnten, wenn man das langsam aufbauen würde, und dass eher unsere heutige Politik der völligen Entrechtung und Entsiedelung dieser Gebiete das gefährlich ist, was dann auch uns wieder gefährlich wird, dass da faschistische, islamistische Sekten, Terrorbanden Fuß fassen können, was logisch ist, wenn es materiell keine Perspektive gibt für die Leute vor Ort. Und gut, also ja. Und interessant fand ich nur, also das mit dem IWF, es ist ja wirklich so krass, dass diese Politik vertreten wird heute noch, wo Flassbeck meint, da wurde irgendwie kein geistiger Fortschritt gemacht seit Jahrzehnten oder seit 40, 50, 60 Jahren. Und über so viele Länder, also Argentinien hat es jetzt besonders krass zu spüren bekommen, weil sie eigentlich immer noch in der gleichen Krise sind wie damals 2000, Zahlungsunfähigkeit. Aber auch ein Land wie die Türkei hat anscheinend schon viel mit dem IWF durchstehen müssen. Und es wäre jetzt, habe ich gelesen, für Erdogan innenpolitisch Gift, wenn er das auch nur andeuten würde, dass er einen Kredit vom IWF annehmen würde. Also die Türkei hat da auch immer wieder ökonomische Probleme, aber wenn er sich dann eher an die arabische Welt, an Katar heißt es, das gibt Erdogan Geld. Und ja, also es ist innenpolitisch völlig indiskutabel, nochmal Geld vom IWF. Und ja, das ist leider in Argentinien wohl noch nicht so. Deshalb müsste man da einfach dieses Untermenschentum des Westens mehr anbringen, dass man sagt, diese Leute, die sind wirklich so degeneriert, ja. Wir wollen die auch nicht zum ganz anderen Stil sehen, aber in dieser historischen Epoche sind sie wirklich die ganz Bösen, die uns hier so brutal knechten. Und es darf nicht mal im Ansatz nochmal eine Option sein, dass wir mit solchen Institutionen wie dem EWF wieder zusammenarbeiten. Es ist alles besser als das. Also es ist wirklich alles. Und ja, leider sind die da, da weiß ich jetzt nicht die genaue Situation, aber dieses Jahr ist jedenfalls ja, Argentinien sozusagen im freien Fall. Diese Kredite ja, sind scheinbar alternativlos. Es gibt keine andere Refinanzierungsmöglichkeit und das geht dann einher mit der Niederschlagung der Wirtschaft, mit der im westlichen Herrschaft, wie man so kennt, über die Territorien und die Menschen. Für die Individuen in den beherrschten Gebieten, den Randzonen des globalen Imperiums, der globalisierten Ökonomiemaschinerie, bleibt der Westen weiterhin Sehnsuchtsort und Ziel der migrantischen Bewegung. Für die politischen Führer dieser Länder allerdings verlieren die hohlen Versprechen des Westens glücklicherweise an Glaubwürdigkeit und sie wenden sich friedliebenderen, kooperativen Mächten wie China und Russland zu, von denen sie nicht prinzipiell als Feinde und Untermenschen betrachtet werden, wie es der Westen tut, der nur seine Autos und Produkte exportieren, aber keine Hilfe beim Aufbau der Binnenwirtschaft und Stabilisierung des Außenhandels leisten möchte. Der Westen hat kein Konzept zur Integration, was im Beispiel Ukraine wieder mal deutlich wurde. Zum Glück ist er nun moralisch bankrott. Und jeder Erdbewohner kann seine Schlüsse ziehen aus den imperialistischen Grausamkeiten, die mal um mal von den ach so demokratischen westlichen Regimes angerichtet werden. Ja, das eigentlich Unglaubhafte ist, dass diese Regimes sich in ihrer Selbsterzählung schon so als demokratisch begreifen und schon so glauben, ja, nur weil das irgendwie die Meute abgenickt hat an der Wahlurne, hat es eine Legitimation durch dieses reine Verfahren. Ein Verfahren, was aber jedes Inhalts, jedes Sinns beraubt ist, wenn davor die Leute derart brutal psychologisch manipuliert und beherrscht werden. Durch die Medien, durch die Politikerdiskurse, durch die ganz normalen Gepflogenheiten, die sogenannten Selbstverständlichkeiten, der Sozialismus, das ist doch was, ja, Ineffizientes, was einfach nicht geht, ne? Und so weiter. Gut, das war aber dieser ganze Text, das bin ich jetzt auch froh, den geschafft zu haben. Ja, mein harter Brocken, ja, dann kann ich mich an die Publikation dieser Wahnsinns, ja, das ist ja wirklich eine Wahnsinnsbatterie an Podcasts geschossen, die ich jetzt aufgebaut habe. Und ja, das ist heute ja schon dann der 15. Podcast in dieser Reihe. Wenn 110 diese Nummer 1 sein wird. Und ja, das wird vielleicht einschlagen, vielleicht auch nicht. Vielleicht verpuffen. Das ist mir nicht so wichtig heute. Mir reicht es ja schon, wenn ich mich selber aus mir rausreißen kann und so. Ne? Sich aus sich rausreißen. Wiederum außer mir sein. Ja, wie gesagt, das ist meine Sucht. Und damit können wir eigentlich nur jetzt noch zu einem Text kommen, nämlich von Julio Cortázar aus Rayuela, was ich schon damals in Folge 55 vorlas und auch in Folge 78, 79. Das solltet ihr nochmal nachhören, vor allem diese beiden letzten. Und ja, es ist einfach wunderbar. Liefert nochmal den Punkt zu diesem unbändigen Genießen. Genießen, was ist das? Also, die Liebe, was ist die Liebe? Und damit können wir dann vielleicht nächstes Mal weitermachen. Da gibt es nämlich eine neue Episodenbeschreibung zur Nummer 108, Eros, diese zwei Liebesfolgen noch. Oh ja, und heute sind wir jetzt leider wieder abgedriftet, wo wir doch schon bei Platon waren. Wir werden dahin kommen. Aber Platon zieht sich jetzt sowieso schon so stückelhaft durch, weil es ein Thema ist, von dem man wieder ablassen muss. Kaum hat man es behandelt, da schreckt man zurück wie von einer heißen Herdplatte. Und es sind aber andere Formen so der Liebe möglich, wie Liebe zum Podcast und so. Das ist ja genau diese Frage, die da gestellt wurde letztes Mal. Und jetzt hören wir es aber lieber Rajuela an, diesen Roman von Cortázar. Kapitel 93. Ja, und das wird dann aber auch wirklich die letzte Batterie sein, die ich heute abfeuere. Jetzt mache ich mich nochmal heiß. Und sagt, das ist jetzt ganz wichtig, was hier kommt. Und danach werden wir aber auch Schluss machen und einfach sagen, ja, lassen wir es einfach mal so sein, lassen wir es einfach mal so vulgär da stehen. Aber die Liebe, dieses Wort, Horacio. Der Moralist fürchtet sich vor Leidenschaften, die nicht von tiefen Wassern getragen werden. Ratlos und widerborstig lebt er in der Stadt, wo die Liebe mit den Namen aller Straßen, aller Häuser gerufen wird, aller Etagen. Zimmer, Betten, Träume, allen Vergessens und oder Erinnerns. Amor mio, ich liebe dich nicht um deinetwillen, noch um meinetwillen, noch um unser beider Willen. Ich liebe dich nicht, weil das Blut mich ruft, dich zu lieben. Ich liebe dich, weil du nicht mein bist, weil du auf der anderen Seite bist, von wo du mich herüberwinkst. Springen soll ich, und ich kann nicht, weil du selbst in der tiefsten Vereinigung nicht in mir bist. Ich dich nicht erreiche, nicht über deinen Körper hinwegkomme, über dein Lachen. Es gibt Stunden, in denen es mich quält, dass du mich liebst. Wie gern du das Wort lieben gebrauchst, wie kitschig du es auf Teller und Laken und Autobusse fallen lässt. Es quält mich deine Liebe, die mir nicht als Brücke dient, weil eine Brücke nicht von einer Seite allein gehalten wird. Nie würden Wright oder Corbusier eine Brücke bauen, die nur von einer Seite gehalten wird. Und schau mich nicht mit diesen Vogelaugen an. Für dich ist der Vorgang der Liebe so einfach, du wirst eher als ich davon genesen, auch wenn du mich liebst, wie ich dich nicht liebe. Natürlich wirst du genesen, weil du die Gesundheit selber bist. Nach mir wird irgendein anderer kommen. Das ist wie die Unterwäsche, die man wechselt. Wie traurig, dem Zyniker Horatio zuzuhören, der eine Reisepassliebe will, eine bergbezwingende Liebe, eine Schlüsselliebe, eine Revolverliebe, eine Liebe, die ihm tausend Argusaugen verleiht, die Ubiquität, das Schweigen, von dem aus Musik möglich wird, die Wurzel, von der aus man eine Sprache zu weben anfangen könnte. Die Ubiquität ist irgendwie die Allgegenwart. Und es ist schade, denn das alles schlummert ein wenig in dir. Man brauchte dich nur in ein Glas Wasser zu tauchen wie eine japanische Blume. Und bald würden die bunten Blumenblätter hervorsprießen, würden die ruhenden Formen schwellen, die Schönheit wachsen. Spenderin von Unendlichen, ich verstehe mich nicht aufs Nehmen, verzeih mir. Du reichst mir einen Apfel und ich habe meine Zähne auf dem Nachttisch gelassen. Stopp nun, es reicht. Ich kann auch grob werden, denk mal. Aber denk es dir gut, es geschieht nicht ohne Grund. Warum stopp? Aus Angst, in fabrikmäßiges Herstellen zu verfallen. Es ist so einfach. Du nimmst eine Idee von diesem, ein Gefühl von jenem Regal, bindest sie mit Hilfe der Wörter dieser schwarzen Hündinnen aneinander und siehe, ich liebe dich. Teilsumme, ich begehre dich. Endsumme, ich liebe dich. So leben viele meiner Freunde, von einem Onkel und zwei Neffen ganz abgesehen, überzeugt von der Liebe, die sie für ihre Ehefrauen empfinden. Überzeugt von der Liebe, die sie für ihre Ehefrauen empfinden. Vom Wort zur Tat, im Allgemeinen gibt es ja keine Res ohne Verba. Res ohne Verba. Was viele Leute Liebe nennen, ist nichts weiter, als dass sie eine Frau wählen und sich mit ihr verheiraten. Sie wählen sie, ich schwör's dir, ich habe es gesehen. Als ob man in der Liebe wählen könnte. Als ob es nicht ein Blitz wäre, der dir die Knochen spaltet und dich mitten im Hof auf die Streckfolter spannt. Du wirst vielleicht sagen, sie wählen sie, weil sie sie lieben. Ich glaube, es ist genau umgekehrt. Beatrice wählt man nicht, Julia wählt man nicht. Man wählt nicht den Regen, der einen bis auf die Knochen durchnässt, wenn man aus einem Konzert kommt. Aber ich bin allein in meinem Zimmer. Ich verfalle in Skribentenspitzfindigkeiten. Die schwarzen Hündinnen rächen sich so gut sie können. Sie beißen mich unterm Tisch. Warum? Porque? Pourquoi? Why? Perque? Dieses Entsetzen vor den schwarzen Hündinnen. Schau sie dir an in diesem Gedicht von Nash. Nash, wie sie sich in Bienen verwandelt haben. Und hier in zwei Versen von Octavio Paz, Schenkel aus Sonne, des Sommers abgemessener Bereich. Aber ein und derselbe Frauenleib ist Maria und die Bronvillière. Die Augen, die sich bei der Betrachtung eines schönen Sonnenuntergangs verschleiern, haben die gleiche Optik wie ein die Augen verdrehender Erhängter. Ich habe Angst vor dieser Kuppelei, Tinte und Stimme, Meer aus Zungen, das den Arsch der Welt leckt. Unter deiner Zunge Honig und Milch. Gewiss, aber man hat auch gesagt, dass tote Fliegen das Parfüm des Parfümmachers stinkend machen. Krieg dem Wort, Krieg mit allem, was dazu erforderlich ist, auch wenn man auf die Intelligenz verzichten müsste und einem nichts weiter bliebe als die Bitte um Pommes frites und die Meldungen von Reuter und die Briefe meines ehrenwerten Bruders und die Dialoge im Kino. Seltsam, sehr seltsam, dass Puttenham die Wörter gefühlt haben soll, als ob sie Gegenstände wären, ja sogar Geschöpfe mit einem Eigenleben. Auch mir kommt es manchmal so vor, als ob ich Flüsse wilder Ameisen zeugte, die die Welt auffressen werden. Ach, wenn doch der Vogel Rock schweigend brüten könnte. Logos vordeklatant. Eine Rasse entwerfen, die sich durch Zeichnung, Tanz, Makramee oder abstrakte Mimik ausdrückte. Würde sie die Konnotationen, diese Wurzel aller Täuschung, vermeiden? Honneur des hommes, etc. Ja, aber eine Ehre, die sich mit jedem Satz entehrt, wie ein Bordell von Jungfrauen, wenn das möglich wäre. Gut, an dieser Stelle kann ich unterbrechen. Dieser Text hat mich mitgerissen. Ich habe ihn schon mal auf Spanisch in einem anderen Mesita Cubrit Podcast vorgelesen. Falls ihr Spanisch mächtig seid, könnt ihr da mal reinhören. Mesita Cubrite, einfach Tischlein deck dich, auch dieser materialistische Grundtenor des Podcasts. Und mit diesen Worten kann ich nur noch ein Liedchen spielen und sagen, jawohl. Dieses Liedchen nämlich ist ja logisch irgendwo auch, ja, nämlich I need a dollar, das vulgäre materialistische K. Man kann einfach nicht überleben ohne diese Dollars, verdammt. Und Argentinien braucht jetzt auch schon wieder fucking Dollars von hier. Das darf einfach alles, ja, gar nicht wahr sein. Ich kann es auch gar nicht fassen. Aber jetzt spielen wir dieses Lied und dann sage ich tschüss. Heute hat es Spaß gemacht. Das war vielleicht wirklich mal eine Folge, die einen einfach baff lässt, einfach einen in der Mitte spaltet oder auf der Folterbrett gespannt lässt, wie eben es passiert mit diesem Liebesblitz und Liebesstrahl. Ich weiß nicht, ich muss mir nochmal anhören, aber ich glaube, ja, ein bisschen habe ich euch den Zugang zu meiner Quelle der Podcastlust gefunden. Und damit kann ich euch sagen, ja, vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Mithören, fürs Lauschen. Und dann jetzt also, I need a dollar.